Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der russische Ministerpräsident Putin wirbt für engere Beziehungen zwischen seinem Land und der EU. Am Abend traf er sich in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel. Dabei ging es auch um seinen Vorschlag, die EU und Russland in einer Freihandelszone zusammenzuschließen. Merkel bezeichnete das als Zukunftsvision. Putin hatte seine Idee zuvor deutschen Konzernchefs vorgestellt und dabei mehr Zustimmung gefunden.
Auf Westkurs. Wladimir Putins Besuch in Berlin war mit größter Aufmerksamkeit begleitet worden. Die Bundeskanzlerin hatte zuvor seinen Vorschlag einer Freihandelszone von Lissabon bis Wladiwostok mit einiger Reserviertheit aufgenommen. Für sie ist der Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation WTO unabdingbare Voraussetzung.
Europa und Russland sind strategische Partner, die sicherlich ihr Potenzial der Kooperation längst noch nicht ausgeschöpft haben. Und jetzt gilt es natürlich, die Dinge, die dabei zu überwinden sind, auch zu lösen.
Putin hatte zuvor ein Wirtschaftskräfteführungstreffen der Süddeutschen Zeitung besucht. Selbstbewusst und schlagfertig trat der russische Premier hier auf. Sein Angebot? Erleichterung für Investoren und Unternehmen in Russland. Zugleich kritisierte er Beschränkungen russischen Engagements in Deutschland. Als Beispiel nannte er den geplatzten Opel-Verkauf. Dennoch sein Credo: Dank seiner Fähigkeiten kann Russland ein gleichberechtigter Partner für Deutschland sein. Das sahen die Vertreter der deutschen Wirtschaft heute durchaus ähnlich.
Ich glaube auch, dass wir den Mut haben müssen, in Anbetracht des Vorschlages nicht nur mit einer sehr ausgestreckten Hand auf sie zuzugehen, sondern auch möglicherweise ein paar gänzlich neue Themen zu diskutieren.
Neue Initiativen und eine neue Tonlage.
Erst vor einer Woche hatte der russische Präsident Medvedev unerwartet positiv auf das Angebot der NATO zur Zusammenarbeit reagiert. Heute nun bekräftigt Putin seine Initiative zur intensiven Wirtschaftszusammenarbeit. Unverkennbar, Russland wendet sich dem Westen zu. Womöglich der Beginn einer neuen Ära der Zusammenarbeit.
Der Ausstieg vom Atomausstieg ist nahezu besiegelt. Im Bundesrat fand sich heute keine Mehrheit gegen die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Damit sind die Einflussmöglichkeiten der Länderkammer erschöpft, weil die Bundesregierung ihre Pläne nicht in ein Gesetz gegossen hat, bei dem der Bundesrat zustimmen muss. Die SPD-geführten Länder kündigten deshalb eine Verfassungsklage an, sofern Bundespräsident Wolf das Gesetz unterzeichnet.
Die SPD-Ministerpräsidenten wollen nach Karlsruhe gehen. Das Bundesverfassungsgericht soll für sie die Verlängerung der Atomlaufzeiten kippen. Denn nach Meinung der SPD-Länder ist das entsprechende Gesetz verfassungswidrig zustande gekommen.
Die Klage ist darauf gerichtet, feststellen zu lassen, dass das Gesetz verfassungswidrig ist, weil es an der nötigen Zustimmung des Bundesrates fehlt.
Der Bundesrat hatte heute Morgen mit der Stimmenmehrheit der CDU-regierten Länder das Gesetz durchgewunken, ohne Mitsprache zu fordern. Sehr zum Ärger der SPD-Länder, die die Laufzeitverlängerung auch inhaltlich ablehnen.
Hier geht es um Weichenstellungen, die vorgenommen werden. Weichen gegen Investitionen in Milliardenhöhe in nachhaltige, klimaschonende Energietechnologien und gegen die Schaffung neuer Arbeitsplätze in einer Branche, die bereits heute weit mehr als 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, in der Branche der erneuerbaren Energien.
Die Unionsländer dagegen verteidigten ihre Zustimmung zum Gesetz als alternativlos.
Soweit wir aber aus Gründen des Klimaschutzes nicht wieder in die Kohle einsteigen wollen und können, brauchen wir die Kernenergie als Brückentechnologie, und zwar für eine Übergangszeit. Und diese muss realistisch bemessen sein.
Auch die sogenannte Brennelementesteuer billigten die Unionsländer, obwohl sie gestern noch Bedenken geäußert hatten. Die Bundesregierung kündigte an, die Auswirkungen dieser Bundessteuer auf die Landeshaushalte bis Mitte 2012 zu überprüfen und eventuell dann Ausgleich zu leisten.
Die niedersächsischen Behörden wollen der Häufung von Krebsfällen in der Umgebung des Atommülllagers Asse nachgehen. Eine Studie hatte ergeben, dass seit 2002 in der Gemeinde 18 Menschen an Blutkrebs erkrankt sind, mehr als doppelt so viele, wie statistisch zu erwarten wäre. Das Krebsregister ist aus Datenschutzgründen anonymisiert. Deshalb appellieren die Behörden nun an die Betroffenen, ihre Patientenakten offenzulegen.
Idyllisch gelegen das alte Salzbergwerk Asse. Beängstigend dagegen die Altlasten in 700 Meter Tiefe. 126.000 Fässer mit Atommüll rosten, Wasser dringt ein, die Stabilität ist gefährdet. Bis 1978 war die Asse offiziell Forschungsbergwerk, de facto aber illegales Endlager. Heute ist sie hochgefährliches Erbe und vielleicht auch Grund für überdurchschnittlich viele Krebsfälle. Mehr als doppelt so oft Leukämie bei Männern, dreimal so oft Schilddrüsenkrebs bei Frauen.
Wir wissen, es gibt bestimmte Krebsarten, die relativ frühzeitig oder eben sensibler auftreten können und sensibler reagieren auf Strahlenbelastung. Dazu zählen die Leukämien, das wissen wir gerade auch im Kindesalter. Dazu zählt auch das Schilddrüsenkarzinom, das wissen wir seit Tschernobyl.
Das Bundesamt für Strahlenschutz ist seit 2009 für die Asse verantwortlich und betont, zumindest alle aktuellen Messwerte seien normal, es gebe keine Gefahr. Das Land verspricht Aufklärung.
Wir werden jetzt in aller Ruhe und mit der gebotenen Sorgfalt untersuchen, woran das liegen könnte. Und wir brauchen sicherlich noch weiteres statistisches Material. Die Landesregierung nimmt diese Hinweise sehr ernst.
Cäsium, Strontium, Plutonium in der Asse, tatsächlich Auslöser der Krebsfälle? Das zu klären geht nur mit Hilfe der bislang anonymen Krankendaten.
Damit wir auch lückenlos wissen, wer wohnt denn in welchem Ort und wie lange wohnen die Menschen hier bei uns? Sind sie erst zugezogen oder wohnen sie schon immer hier oder schon ganz lange? Haben sie schon mal im Asseschacht gearbeitet?
Die Asse und der Krebs, einen möglichen Zusammenhang müssen nun Mediziner finden.
Nach viertägigen Beratungen hat der Bundestag die Haushaltspläne der Koalition für das kommende Jahr gebilligt. 323 Abgeordnete stimmten für den Entwurf, 253 dagegen. Abgeordnete der Opposition werfen der Bundesregierung vor, die geplanten Kürzungen gingen vor allem zulasten der sozial Schwachen. Finanzminister Schäuble verteidigte den Etat.
Der Finanzminister baute heute mit seinen Stimmkarten einen kleinen Turm auf der Regierungsbank. Denn die roten Karten braucht man nur, wenn man mit Nein stimmen will. Und das wollte Schäuble auf gar keinen Fall. Der Haushalt sei nämlich eine Trendwende. Obwohl es konjunkturell bergauf gehe, sinken die Staatsausgaben. Das sei quasi wie im Lehrbuch.
Wir haben den Kurswechsel in der Finanz- und Haushaltspolitik geschafft. Aber jetzt gilt es, Kurs zu halten. Das ist wichtig.
Kurs halten heißt übersetzt in Zahlen, 305,8 Milliarden will der Bund im kommenden Jahr ausgeben. 48,4 Milliarden davon müssen aber über neue Schulden finanziert werden. Für die Opposition ist klar, die Sparvorschläge, die stapeln sich doch eh nur auf der Arbeitnehmerseite.
Sie sparen zulasten der Zukunft und sie lassen diejenigen, die die Krise verursacht haben, Spekulanten, Banken, vollkommen ungeschoren davonkommen.
Das sahen auch die knapp 2000 Demonstranten so. Sie drangen zwar in die Bannmeile rund um den Reichstag ein, doch ihr Nein zum Sparpaket wurde nicht erhört. Am Ende gab es mehr Ja-Stimmen als Nein. Für die Geschichtsbücher bleibt es dennoch der Haushalt mit der zweithöchsten Neuverschuldung. Die Koalition hofft, nicht jede Milliarde davon im kommenden Jahr tatsächlich zu brauchen. Hoffen, dass der Aufschwung weitergeht.
Die Haushaltswoche hat gezeigt, noch ist die Krise nicht vorbei, jedenfalls nicht für die Staatsfinanzen. Es ist im Moment der Blick nach Europa, vor allem nach Irland und Griechenland, der den Spardruck in der Bundesregierung erhöht.
Nordkorea sieht die Region am Rande eines Krieges. Die Staatsführung warnte Südkorea und die USA erneut davor, am Wochenende ihr geplantes Manöver abzuhalten. Nordkorea hatte Anfang der Woche die südkoreanische Insel Yeonpyeong beschossen. Dort waren am Morgen erneut Explosionsgeräusche in der Nähe der gemeinsamen Grenze zu hören. Das südkoreanische Militär vermutet dahinter eine Schießübung der nordkoreanischen Armee. In der südkoreanischen Grenzstadt Paju demonstrierten ehemalige Soldaten für ein härteres Vorgehen gegen das nordkoreanische Regime.
In Rio de Janeiro zeigt die Polizei am Tag nach den schweren Auseinandersetzungen in den Elendsvierteln verstärkt Präsenz. Der Staat will die Herrschaft krimineller Banden in den Favelas beenden. Bei Straßenkämpfen sind in den vergangenen Tagen mindestens 25 Menschen getötet worden. Die Behörden wollen die Gewalt stoppen und die brasilianische Metropole mit Blick auf die nächste Fußball-WM und die Olympischen Spiele sicherer machen.
Der Bundesrat hat eine Winterreifenpflicht beschlossen. Wer künftig bei Glatteis, Schneematsch oder Reifglätte mit Sommerreifen erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von bis zu 80 Euro. Damit wird die Straßenverkehrsordnung konkretisiert, die bislang nur eine geeignete Bereifung forderte.
Schneefall und Verkehrschaos in Nordrhein-Westfalen und schwere Unfälle. Heute Morgen wurde der Fahrer dieses Autos schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Er fuhr noch mit Sommerreifen. Künftig ist das verboten. Bußgeld bis zu 80 Euro und ein Punkt in Flensburg.
Wir geben der Straßenverkehrsordnung buchstäblich mehr Profil. Die Unklarheiten sind jetzt beseitigt. Es herrscht eine Winterreifenpflicht. Wenn wir Eisglätte haben, wenn wir Schneeglätte haben, wenn wir Schnee-, Matsch- oder Reifglätte haben.
Doch was ist ein Winterreifen und welche Modelle sind für glatte Straßen wirklich geeignet? Laut Verordnung alle Reifen mit diesem Flockenzeichen und den M- und S-Buchstaben. Und Ganzjahresreifen auch. Alles viel zu unpräzise, kritisieren Experten.
Wir belassen im Grunde genommen die Zusammensetzung der Winterreifen, die ja ganz, ganz entscheidend sind für die Verkehrssicherheit der Reifenindustrie. Hier hätte der Gesetzgeber klare Normen finden müssen. Was sind Mindeststandards mit einer einheitlichen Kennzeichnung? Das wäre eine größere Sicherheit für den Fahrzeugführer gewesen beim Kauf eines Winterreifens.
Dennoch, bei den Autofahrern kommt die Winterreifenpflicht gut an. Laut Umfragen sind 90% dafür.
Finde ich völlig in Ordnung. Also ich mache das sowieso seit Jahren, ziehe mir meine Winterreifen drauf und das ist okay.
So in Ordnung. Sollte so sein, schon viel früher.
Die Winterreifenpflicht ist nicht an ein Datum gebunden, sondern ans Wetter. Sie gilt bei Straßenglätte und wird voraussichtlich Ende nächster Woche in Kraft treten.
In einer zweiten verkehrspolitischen Entscheidung beschloss der Bundesrat, ab Januar den Führerschein mit 17 einzuführen. Nach der Fahrprüfung dürfen Jugendliche dann ans Steuer, wenn ein Erwachsener mitfährt. Die Begleitperson muss amtlich eingetragen und mindestens 30 Jahre alt sein. Bedingung außerdem 5 Jahre Fahrpraxis und nicht mehr als 3 Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Duane Hanson zählt zu den einflussreichsten amerikanischen Bildhauern des 20. Jahrhunderts. Gregory Crutzen ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Fotografen. Ihre Werke sind von morgen an in einer Doppelausstellung im Museum Frieder Burda in Baden-Baden zu sehen. Beide Künstler porträtieren Menschen in den USA, ihre geplatzten Träume, ihren tristen Alltag.
Eröffnet wird die Ausstellung zwar erst morgen, belebt ist sie allerdings schon jetzt. Wie Museumsgäste bevölkern sie den Raum, die Figuren von Duane Hanson. Lebensecht, aber weniger lebensfroh könnten sie auch diesen Bildern entsprungen sein, den Fotografien von Gregory Crutzen. Das düstere, hoffnungslose, das Leben mit der Leere ist es, was die Werke von Hanson und Crutzen verbindet. Und so lautet auch der Titel der Ausstellung im Museum Frieder Burda, Unheimliche Wirklichkeiten.
Was sehr als allererstes auffällt, ist, dass die Menschen doch sehr, sehr still erstmal da sitzen und somit auch eine innere Leere ausdrücken. Und ich glaube, das wirkt auf den ersten Blick doch etwas unheimlich, weil man nicht ganz genau weiß, was die denn jetzt da genau machen und was ihnen teilweise auch passiert ist.
Ein Esszimmer, der Braten steht auf dem Tisch. Was ist passiert? Auf wen warten Sie? Ein Holzhaus im Schnee, eine junge Mutter und ihr Neugeborenes. Warum dieser skeptische Blick? Die Bilder von Gregory Crutzen entführen den Betrachter in die Hoffnungslosigkeit des amerikanischen Alltags, in ein Milieu, dem auch die Figuren von Duane Hanson entsprungen sind. So wie Queenie, eine Hanson-Skulptur aus den 80er Jahren. Ohne weiteres könnte sie hier in einer der Fotografien von Gregory Crutzen wohnen. Duane Hanson und Gregory Crutzen, beide sind Dokumentare des amerikanischen Traumes. Mit all seinen unheimlichen Wirklichkeiten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 27. November.
Über der Mitte Europas herrschen nur geringe Luftdruckunterschiede. Daher erwartet uns ruhiges, winterlich kaltes Wetter. Die Schneefälle zwischen Südostbayern und der Lausitz lassen im Laufe der Nacht nach. Sonst gibt es vereinzelt Schneeschauer, Vorsicht wegen Glätte. Am Tag nur ein paar Flocken, neben einigen Wolkenfeldern ist es vielerorts freundlich. Im Laufe des Nachmittags kommen im Südwesten Baden-Württembergs Schneefälle auf. Der meist schwache Wind dreht auf Südost bis Ost, nur im Nordosten weht er noch aus West. Heute Nacht -2 bis -9 Grad, wo es über Schnee aufklart, strenger Frost. Am Tag -3 Grad im Süden, +2 Grad am Rhein. Am Sonntag scheint teilweise die Sonne, teilweise ist es stärker bewölkt. Am Montag überwiegen die Wolken, hier und da schneit es ab und an. Auch am Dienstag mehr Wolken als Sonne, vor allem im Süden kann es kräftiger schneien.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Streit um Laufzeitverlängerung, wie die SPD das Atompaket der Regierung noch verhindern will, sowie Angst vor Krebs, alarmierende Zahlen um das Atommülllager Asse.